Arnold Tottinger hat gesagt, er sei ein Unglücksrabe, weil er nicht viel Gutes aus den Ländern des Arab Spring zu berichten habe. Da bin ich schon in einer besseren Lage, denn ich darf wieder einmal über eines meiner Lieblingsthemen, die arabische Halbinsel, referieren. Die ist zwar Hort der Konterrevolution, aber auch ein Ort der Stabilität, der Prosperität. Wann immer ich beispielsweise durch Länder wie Libyen reise und frage, wo wollt ihr denn leben? Dubai natürlich. Oder die Einkaufsstraße, die wichtigste Einkaufsstraße von Benghazi heißt natürlich die Dubai-Straße im Volksmund. Die arabische Welt zerfällt in drei Regionen. Einmal Nordafrika mit der Bandbreite Transformation in eine Demokratie, Tunesien. Diktatur, Ägypten, Staatszerfall, Libyen. Die zweite Region, nicht weniger unappetitlich, die Levante, ein einheitliches Kampfgebiet mit einem eingebauten dschihadistischen Halbmond entlang des Euphrats. Die dritte Region hingegen, der arabische Halbinsel, eben Hort der Konterrevolution, der Prosperität, der Stabilität. Dubai boomt wie eh und je. Katar kann vor Reichtum kaum gehen und Saudi-Arabien ist eine veritable Lokomotive. Das ist das neue Arabien als Kontrapunkt zum alten Arabien Ägypten Sisi, Syrien Assad, Irak Maliki. Nun, Bedrohungen bestehen dennoch auch am Golf. Die Angst vor Iran, die Angst vor inneren Unruhen, und dann natürlich auch die Energierevolution, das Fracking. Und da müssen wir uns fragen, wiederholt sich die Geschichte? Im Januar 1968 gab die britische Regierung unter Harold Wilson bekannt, dass Großbritannien alle seine militärischen Anlagen östlich von Suez schließen werde. Großbritannien konnte sich nicht länger leisten, Weltmacht zu sein. Und diese Entscheidung hat die Herrscher am Golf völlig unvorbereitet getroffen, denn sie sahen sich nun in einer feindlichen Umwelt ohne Schutz ausgesetzt. Die Vereinigten Staaten gingen in dieses Vakuum, schlossen es und stellten eine Sicherheitsarchitektur bereit, die die Grundlage war für eben das Entwickeln dieses neuen Arabiens, eine Lebensversicherung. Und heute stehen wir wieder an einer Zäsur, denn die Dominanz der Vereinigten Staaten auch am Golf nimmt ab. Der tiefe Einschnitt wie nach 1968 wird sich indessen nicht wiederholen. Es wird ein Teilrückzug bleiben. Aber die Amerikaner werden die Präsenz abbauen. Zum einen, weil sie der Konflikte im Nahen Osten müde sind. Sie blicken mehr nach innen. Obamacare statt Bush-Kriege. Der Titelgeschichte des jüngsten Economist lautete What would the Americans fight for? Eine Frage, die sich nicht nur in Osteuropa stellt, sondern eben auch am Golf. Oder auch im Fernost. Aber Amerika kann sich das leisten, weil Amerika eben bei Energie unabhängiger wird, dank Fracking. Und damit verlieren eben auch die Schutzverpflichtungen am Golf ihre Bedeutung. East and West of Suez. Wie sieht unter diesen Konstellationen die Energiekarte der Zukunft aus? Viele hatten voreilig das Ende des Zeitalters von Öl und Gas verkündet. Jetzt wissen wir, dass Fracking wird dieses Zeitalter von Öl und Gas in die Zukunft verlängern. Öl und Gas werden vorerst nicht durch andere Energieträger abgelöst. Und das ist die gute Nachricht für die OPEC-Staaten. Wir werden weiterhin einen Energiemix haben aus konventionellen Trägern, Öl und Gas, nicht konventionell, eben Schiefergas, und drittens erneuerbare Energie, Sonne und Wind. Einer der führenden Energieexperten der Welt, Dan Yergin, hat indessen ein paar Krisenszenarien entwickelt, die nicht günstig sind für die OPEC-Staaten. Beispielsweise gibt es Naturkatastrophen, rückt der Klimawandel in den Mittelpunkt, und könnten wir das haben wie die Entwicklung von Elektromotoren. Erschüttern politische Unruhen die Lieferländer, werden wir Themen haben wie Energiesicherheit und möglicherweise eine Renaissance der Atomenergie? Gibt es neue Finanzkrisen? Werden wir einen neuen Protektionismus haben und die Kohle könnte dann zu einer Renaissance ansetzen? All das keine guten Nachrichten für die OPEC-Staaten. Denn Jürgen geht weiter und sagt, Fracking sei für ihn die größte Innovation zu Beginn des 21. Jahrhunderts, weil damit nicht konventionelle Energie wie Ölsande in Kanada zu geringen Kosten gefördert werden können. Dieses Fracking, ob wir es mögen oder nicht, hat eine Energierevolution angestoßen und die ersten Folgen sind sichtbar. Im vergangenen Jahr lag das kombinierte Produktionsvolumen von Öl und Gas in den Vereinigten Staaten erstmals über dem Russlands. Und von 2015 an wird Amerika der größte Ölproduzent der Welt sein. Das Land, dem vorgeworfen wurde, Kriege ums Öl zu führen, importiert immer weniger Energie und wird in Kürze zum Nettoexporteur von Energie. Und das hat bereits im vergangenen Jahr die amerikanische Energie kräftig entlastet, nämlich um 85 Milliarden Dollar. Mittel, die gesteckt werden konnten in die Reindustrialisierung der Volkswirtschaft, die deren Unternehmen große Kostenvorteile haben, denn Gas kostet in Amerika nur ein Drittel von dem, was es in der EU kostet und Elektrizität nur die Hälfte von dem in der EU. Und diese Energierevolution, deren Zeugen wir am Anfang sind, hat Folgen für viele andere. Die Dominanz Russlands, energiepolitische Dominanz Russlands auf Europa wird abnehmen. Europa muss sich entscheiden, entweder die Energiekosten zu senken oder Millionen Arbeitsplätze zu verlieren. Und 40 Jahre nach dem Ölembargo von 1973, vier Jahrzehnte danach, wird die Erpressbarkeit durch die Ölproduzenten Vergangenheit sein. Das sind so ein paar Kerndaten der Energierevolution. Was bedeutet das nun für die arabische Halbinsel? Welche Folgen hat es für die Sicherheitsarchitektur? Welche Folgen hat es für die inneren Entwicklungen dieser Staaten? Die Vereinigten Staaten hatten einen Zusammenhang formuliert. Zur Sicherung der Öllieferungen brauchen wir Stabilität in diesen Ländern. Die Öllieferungen Amerikas aus der Region des Persischen Golfes nehmen aber ab. Seit 2001 ist der Anteil am amerikanischen Verbrauch von 14 auf 8% zurückgegangen und der Rückgang beschleunigt sich. Hingegen liegt der Anteil an kanadischem Ölsand, also Öl aus Ölsand, bereits bei 33%. Damit verliert für die amerikanische Volkswirtschaft die Meerenge von Hormuz und die Stabilität dieser Region an Bedeutung. Wie verhalten sich nun Länder wie Saudi-Arabien oder die kleinen Katar und die VAE? Wenden sie sich Russland zu, China, der Europäischen Union? Wie auch immer, die geopolitische Tektonik in diesem Raum hat sich zu verschieben begonnen. Eine Zahl verdeutlicht das sehr gut. Die IAEA, die International Energy Agency in Paris, prognostiziert, dass dann, wenn die Amerikaner so gut wie kein Öl mehr aus dieser Region importieren, 90% des Öls aus dem Becken des Persischen Golfes nach Asien gehen werden. China, Taiwan, Korea, Japan. Und dann werden sie verwundbar sein bei Störungen der Meerenge von Hormuz oder bei einer Destabilisierung der Region. Eine zweite Zahl ist wichtig. China ist seit dem vergangenen Jahr der weltgrößte Ölimporteur. Und bereits heute importiert China in Barrel mehr Öl aus der Region des Persischen Golfes, als es die Amerikaner je getan haben. Aber die Sicherheitsarchitektur wird weiter ausschließlich durch Amerika bereitgestellt.
Das heißt, China leistet keinen militärischen Beitrag zur Sicherung der Öllieferungen aus der Region. Mit anderen Worten, China ist Trittbrettfahrer. Und die Frage stellt sich, wie lange werden die Amerikaner, die ja immer mehr nach innen blicken, bereit sein, die Sicherheit der Öllieferungen aus der Region für die Weltwirtschaft zu finanzieren? Ich habe gesagt, einen Rückzug wie 68 wird es nicht geben, denn die Amerikaner werden weiter ein Interesse an der Region haben. Zwei Punkte sind wichtig: Ölpreis und Rüstungslieferungen. Auch wenn die Amerikaner unabhängig sein werden in Energie, werden sie trotzdem weiter vom globalen Ölmarkt abhängig sein, denn der Ölpreis wird eben weltweit festgelegt und kleine Störungen wirken Veränderungen des Ölpreises aus, führen zu Preisschwankungen. Amerika wird also an einem stabilen Ölmarkt interessiert sein. Das heißt, der Preis darf nicht zu stark schwanken und die Öllieferungen müssen weiterhin aus diesem Becken zu den wichtigsten Handelspartnern der Welt fließen können. Der Preis darf nicht zu niedrig sein, denn um das Fracking wirtschaftlich durchführen zu können, braucht man bereits plus minus einen Ölpreis von $100 pro Barrel. Der Ölpreis darf auch nicht zu niedrig sein, weil die konventionellen Ölproduzenten einen Anreiz haben müssen, in die Förderung zu produzieren. Allein die 6 GCC-Staaten haben zurzeit in der Pipeline Projekte für Öl, Gas und Kraftwerk in der Größenordnung von 1.000 Milliarden Dollar, 1 Billion Dollar, 1.000 Milliarden Dollar. Senke der Ölpreis so niedrig, würden sie sagen, das brauchen wir nicht. Die Ölförderländer haben aber auch ein zweites Interesse daran, dass der Ölpreis nicht unter $100 sinkt, denn viele Länder brauchen bereits diesen Preis, um ihre Staatshaushalte zu finanzieren. Selbst Saudi-Arabien hat bereits einen Break-Even-Point von $90 pro Barrel. Andererseits darf der Preis auch nicht zu hoch sein, weil sonst die Weltwirtschaft abgewürgt wird. Saudi-Arabien hat bereits, allein Saudi-Arabien hat Devisenreserven und Auslandsinvestitionen im Westen von etwa $800 Milliarden. Also wird der Ölpreis, der ideale Ölpreis, irgendwo zwischen $100 und $120 sein. Und dabei müssen die Amerikaner den Golfstaaten genügend Öl, genügend Marktanteile lassen, vor allen Dingen Saudi-Arabien, weil Saudi-Arabien das einzige Land in der Zukunft bleiben wird, das die Funktion des Swing Producers übernehmen kann. Das heißt, bei Preisschwankungen schnell die Produktionsmenge erhöhen oder senken kann, um die Preise wieder zum gewünschten Punkt zu bringen. Ein Punkt also der Ölpreis. Ein zweiter Punkt, weshalb sich die Amerikaner nicht aus der Region ganz zurückziehen können, die Rüstungsindustrie. Keine Region der Welt importiert so viele Rüstungsgüter wie die Golfregion, die GCC-Staaten. Von 2008 bis 2011, dafür liegen gesicherte Zahlen vor, hat allein Saudi-Arabien ein Drittel des amerikanischen Rüstungsexports bezogen, ein Drittel. Die Vereinigten Arabischen Emirate ein Zehntel. Und damit finanzieren die Golfstaaten zum einen die amerikanische Rüstungsindustrie, aber zum anderen natürlich auch die Sicherheitsarchitektur der Region und geben ein Zeichen, dass die Amerikaner sich doch bitte nicht ganz aus der Region zurückziehen sollen. Bis zum Ausbruch der Ukraine-Krise haben die westlichen Staaten ihre Verteidigungshaushalte zurückgefahren. Das wird sich nun mutmaßlich ändern. Aber die GCC-Staaten haben über die vergangenen Jahrzehnte ihre Verteidigungshaushalte ständig und massiv erweitert, aus Angst vor Iran, aus Angst vor inneren Umstürzen, aber auch um die amerikanische Wirtschaft zu stützen. Wir haben auf der arabischen Halbinsel noch etwa 20.000 Soldaten, das ist nicht viel, aber eine Reihe von militärischen Einrichtungen, wie die 5. Flotte in Bahrain, den Central Command in Katar, mehrere Flughäfen in den VAE und Saudi-Arabien und diverses, worüber nicht gesprochen wird in Saudi-Arabien. Das Pentagon hat aber begonnen, seine Präsenz im Pazifik auszubauen. vor ein paar Tagen unterzeichneten Amerika und Philippinen ein Abkommen, das erstmals seit 1991 wieder die Entsendung von amerikanischen Soldaten auf die Philippinen vorsieht. Und dass die Amerikaner ein sinkendes Interesse haben an den Ölförderländern, dafür war Libyen ein Beispiel. Das hat sich in Libyen gezeigt. Denn Washington hat damals erklärt, 2011, dass Libyen kein Teil der amerikanischen Sicherheit sei und die Europäer, die ja das Öl aus Libyen beziehen, die Sache mit Gaddafi doch bitte selbst erledigen sollten. Also zwei Gründe, Ölpreis und Rüstungsindustrie. Ich könnte als dritten Grund noch anführen, die große Dichte an Konflikten in dieser Region. Keine Region hat weltweit so viele Konflikte, alles mittelgroße Konflikte. Und will man verhindern, dass diese Konflikte sich zusammenfügen und einen großen Flächenbrand ergeben, dann muss man einfach präsent sein, da zieht man sich nicht zurück. Unter all dem Gesagten, welche Pax entsteht am Golf? Was für eine Friedensordnung haben wir? Die Pax Americana wird nicht ganz zu Ende gehen, wer komplementiert sie? Die Saudis, sie flirten mit den Russen. Zumindest bis zur Ukraine-Krise, das kühlt jetzt auch wieder ab. Die Saudis fanden zeitweise Frankreich ganz gut in dem Syrien-Konflikt, aber die Saudis trauen Paris nicht allzu viel zu. Also das Diversifizieren stößt schnell an Grenzen und es gibt lediglich zwei Länder, die hier in diese Pax hineinstoßen können, China und Iran. Die Pax Sinica, denn kein Land wurde so stark von der Instabilität der Golfregion betroffen sein wie China. China ist bisher aber Drittbrettfahrer, hat keinerlei militärischen Kooperationen mit den GCC-Staaten. Andererseits, wenn der chinesische Außenminister in Riyadh oder Abu Dhabi landet, wird er gleich behandelt heute wie der amerikanische Außenminister. Aber eben noch ist China nur an seiner Energieversorgung interessiert und will dafür nichts leisten. Eine Pax Iranica, genau davor fürchten sich ja die Golf-Araber und das aus gutem Grund. Sie vertrauen Iran nicht, fürchten seine Hegemonialpläne, fürchten, dass ein Atomdeal letztlich zur Aufwertung Irans in der Region führen könnte und dass Iran seinen Status als Paria abstreift und Amerika Iran-freie Hand gibt in der Region. Um das zu verhindern, wollen die Golf-Araber eben die Amerikaner so stark wie möglich an sich binden. Ich sehe da eine interessante Dreiecksverbindung entstehen. Amerika, China, Golfstaaten. Denn die Interdependenz zwischen China und Amerika nimmt zu. Die Amerikaner haben ein Interesse an einem ungehinderten Energiefluss vom Golf nach China. Denn China ist die verlängerte Werkbank Amerikas. Und über diese billigen Produkte kommt eben auch die Energie Arabiens indirekt nach Amerika. Zudem finanziert China die Hälfte der amerikanischen Staatsschuld. China hingegen will seinen wichtigsten Absatzmarkt nicht wegbrechen sehen. Die Grundfrage wird jedoch sein, werden die Amerikaner akzeptieren, dass chinesische Flugzeugträger hier am Golf patrouillieren? Nun, in Fernost stehen sich China und Amerika gegenüber. China profitiert vom Welthandelssystem, das im Wesentlichen die Amerikaner ermöglicht haben, ist damit reich geworden und setzt sein Reichtum nun in politische Macht um, verändert nicht die Welthandel, die Spielregeln auf der Welt, sondern setzt einfach neue Regeln. Wie die Amerikaner stehen da Japan, Korea beispielsweise bei. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass trotz dieser Spannungen im Fernost hier die Amerikaner und die Chinesen ein gemeinsames Interesse an einer Stabilität haben und deswegen die Kosten teilen könnten. Für die Golfstaaten hätte das zudem den Charme, dass die Chinesen ja nicht gerade bekannt sind für Wörter wie Regime Change, sondern China exportiert Produkte und nicht den Kommunismus, mischt sich also nicht in die inneren Angelegenheiten ein. Also zum einen Dreiecksverbindung, in der Dreiecksverbindung China-Amerika, Ziel einer wirtschaftlichen Stabilität zur Sicherung der Öllieferungen. Und der zweite Aspekt ist das Zusammenwachsen der arabischen Halbinsel mit Asien und vor allen Dingen mit China. Die arabische Halbinsel versorgt China mit Energie und im Gegenzug wird die arabische Halbinsel immer mehr von Produkten aus Asien überschwemmt. Ein paar Zahlen. Seit 2002 hat der Handel der GCC-Staaten mit China um das 16-fache zugenommen und liegt mittlerweile bei 155 Milliarden Dollar. Der Handel mit China nahm um das 29-fache zu, liegt bei 149 Milliarden Dollar. Und der Handel mit der EU stagniert etwa bei 145 Milliarden Dollar. Auch daran kann man sehen, wie sich die tektonischen Platten bereits verschoben haben. Und parallel dazu sieht man auch, wie sich die Öllieferungen dieser Region entwickeln. Bereits mehr als drei Viertel nach Asien und weniger als 10% nach Europa, noch knapp über 10% nach Amerika. Ein Beispiel, wie schnell die asiatischen Volkswirtschaften auf der arabischen Halbinsel Fuß fassen, ist Südkorea. Nahezu alle Großaufträge der vergangenen Jahre auf der arabischen Halbinsel sind an Konsortien aus Südkorea vergeben worden, das immer mehr zu einem Lieblingspartner für Großprojekte wird, aber auch als Partner für einen Aufbau einer wissensgestützten Gesellschaft. Ein politisches Beispiel für die Hinwendung dieser Region nach Asien ist der saudische König Abdallah. 1998 setzte er noch als Kronprinz zu einer großen Reise nach Asien an. Er wollte 3 Tage in China bleiben, um das Land kennenzulernen, und er blieb dann letztlich 10 Tage. Und 2005, gerade zum König geworden, setzte er ein Zeichen, indem ihn seine erste Auslandsreise zunächst nach China geführt hat. Und die Saudis haben dann auch ihre Waffen für Saudi-Arabien in China bestellt, als der Westen die nicht liefern wollte. Nun, dennoch werden die Beziehungen nach China nicht die nach Amerika ersetzen. In Amerika studieren 110.000 junge Saudis. In Europa sind es immerhin 50.000, und mir ist nicht bekannt, dass irgendwelche Saudis in China studieren wollen. Die noch 2-3 Minuten, das Interesse der Amerikaner in der Region nimmt ab. Die Chinesen mischen sich als Handelspartner ein, aber nicht bei Militärkooperationen. Die Öleinnahmen bleiben hoch. Wie verändert das die Region? Die Region wird sich von innen verändern, aber langsamer, denn das, was in der Levante und in Nordafrika geschieht, das schreckt ab. Wandel ja, aber bitte nicht so. Und diese Regionen machen viel richtig. Sie investieren massiv in den Ausbau der Bildungssysteme, der Gesundheitssysteme, und das ist, was die Untertanen wollen. Und solange es ihnen gut geht, begehren sie nicht auf. Und die reichen Golfmonarchien brauchen zu ihrer Legitimation auch keine Demokratie, keine Wahlen, denn sie sind dann legitimiert, wenn sie Good Governance leisten und wenn sie gerecht sind. Das ist in Bahrain nicht der Fall. Die schiitische Mehrheit sagt, das ist kein Good Governance und schon vor allem kein gerechtes Handeln des sunnitischen Königshauses. Die Personalmechanismen werden nicht mehr reichen für komplexe Gesellschaften. Der Majlis war gut, wenn man sich alle untereinander kennt, aber in einer komplexen, anonymen Gesellschaft braucht man anderes. Man braucht die Vertretung für alle. Die Social Media haben schon diese Lücke übernommen, weil man ja im Majlis nicht mehr abends zusammenkommen kann, kommuniziert man über die Social Media. Gefahren bleiben, der wohlfahrtsstaatliche Spielraum ist ausgeschöpft. Weitere großzügige Erhöhungen der Wohlfahrtsmaßnahmen sind nicht denkbar. Saudi-Arabien liegt der Break-Even-Point im Budget bereits bei 90 Dollar. Und auch stößt zunehmend auf Widerspruch, dass sich die herrschenden Familien wirtschaftliche Privilegien aneignen und das stößt bei den Bürgern zunehmend auf Ablehnung. Die Golfmonarchien werden sich also verändern, frei von amerikanischem Druck. Sie haben den britischen Rückzug East of Suez überstanden und ich bin zuversichtlich, dass sie auch den amerikanischen Teilrückzug East of Suez überstehen werden. Dankeschön.